Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn Menschen in einer Gesellschaft leben, wo Ressourcen großzügig geteilt werden zwischen Jung und Alten, dann leben sie länger als anderswo. So das Ergebnis einer globalen Studie, die analysiert hat, wie sich Transferleistungen zwischen den Generationen auf die Lebenserwartung auswirken.
Im Prinzip ist diese Studie ein Ergebnis von langen Diskussionen über verschiedene Jahre und begann mit der Überlegung, ob man überhaupt so ein Muster erkennt, zwischen der Generosität, Ressourcen zu verteilen und der Lebenserwartung. Und uns hat überrascht, dass es tatsächlich so ist, also dass man tatsächlich so einen starken Zusammenhang findet.
Wo großzügig geteilt wird, lebt man also länger. Und warum das so ist, das verraten wir gleich. Außerdem fragen wir nach, was aus der tollen Idee geworden ist, Holzbauteile so clever zu verbinden, dass man damit ähnlich freitragende Decken bauen kann wie bis dato nur mit Stahlbeton. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber erstmal wieder zum neuartigen Coronavirus. Als der Schlachthof von Tönjes in Reda-Wiedenbrück im Juni Schlagzeilen machte, war schnell klar, das ist der bislang größte Corona-Hotspot in Deutschland. Über 2000 Ansteckungen mit SARS-CoV-2 wurden seitdem mit dem Ausbruch bei Tönjes in Verbindung gebracht. Und weil einige Deutschlandfunkhörer wissen wollten, wie es den Infizierten inzwischen geht, hat Magdalena Schmude bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss.
Anne Bunte ist Leiterin der Abteilung Gesundheit der Kreisverwaltung Gütersloh. Sie kann sich noch genau an den Mittwoch im Juni erinnern, an dem aus nur wenigen Corona-Fällen unter den Arbeitern im Schlachthof Reda-Wiedenbrück der bisher größte Ausbruch in Europa wurde.
Morgens eben am 17., das ist so für mich der Tag, 8.03 Uhr, Anruf von Professor Thiemann. Wir haben mehrere hundert positive Befunde. Das war irre, das können Sie mir glauben, das war irre.
4 von 5 Getesteten, die in der Schweinezerlegung im Schlachthof der Firma Tönnies arbeiten, sind zu diesem Zeitpunkt mit SARS-CoV-2 infiziert. Der Betrieb wird noch am selben Tag eingestellt und die gesamte Belegschaft untersucht. In den nächsten Tagen kommen weitere Fälle dazu.
Wir hatten exakt 1413 positive Befunde bei 6139 Laboreingängen.
Später zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, die Umluftkühlanlage, die die Luft aus bestimmten Hallen kühlt und wieder zurückführt, hat die Verteilung der Viren begünstigt. Doch das wissen Anne Bunte und ihr Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie müssen schnell handeln.
Die große Sorge war ja, geht das in die Bevölkerung? Reinigungspersonal, arbeitet das vielleicht bei der Firma? Und dann auch in Pflegeeinrichtungen, was ist mit den Angehörigen, die hier etabliert sind, lange leben.
Deshalb wird für alle Angestellten der Firma Tönnies und ihre Haushaltsangehörigen eine Quarantäne angeordnet. Im Kreis Gütersloh sowie dem benachbarten Kreis Warendorf müssen wenig später wegen der stark angestiegenen Zahl der Neuinfektionen erneut Kontaktbeschränkungen verhängt werden. Anne Bunte hofft währenddessen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen.
Was für mich immer der Indikator war, waren die Fälle in stationärer Behandlung. Und wir haben das Maximum gehabt. Am 28.06. hatten wir 34 stationäre Fälle.
Laut dem NRW-Gesundheitsministerium lassen sich bis Ende Juli 2119 Corona-Fälle direkt dem Ausbruch bei Tönnies zuordnen. Die meisten Infizierten entwickeln milde Symptome oder können sich zu Hause erholen. Insgesamt 41 Personen erkranken in diesem Zeitraum aber so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. 2 müssen sogar in eine Universitätsklinik verlegt werden. Heute gelten alle Infizierten als genesen und sind wieder zu Hause. Todesfälle, die direkt mit dem Ausbruch in Verbindung stehen, gibt es nicht.
Wir hatten vor Tönnies 20 Fälle, wir haben heute noch 20 Todesfälle. Also wir haben keinen Todesfall gehabt. Aber Sie müssen auch einfach sehen, es war eine bestimmte Gruppe Menschen betroffen, nämlich Menschen, die auch zum Teil schwerkörperlich gearbeitet haben und damit natürlich auch eine andere gesundheitliche Voraussetzung mitbringen. Das ist keine Gewährleistung. Wir haben auch mindestens 2 gehabt, die verlegt worden sind in den universitären Bereich. Spannend wird ja auch sein, wie viele von denen, die stationär waren, im Endeffekt nachher bleibende Veränderungen haben werden. Sie sehen das ja überall. Es sind einerseits die Schäden, die sofort sind, gerade nach langer Beatmung. Und andererseits die Frage, was kommen an Spätfolgen, was wir heute überhaupt noch nicht absehen können.
Im Kreis Gütersloh stabilisierte sich die Zahl der Neuinfektionen Mitte Juli wieder. Die Kontaktbeschränkungen wurden aufgehoben. Auch der Betrieb im Schlachthof wurde wieder aufgenommen, unter strengeren Auflagen. Hochleistungsfilter sollen verhindern, dass sich das Virus über die Umluftkühlanlage verbreitet. Die Arbeiter werden jetzt 2-mal wöchentlich auf eine Corona-Infektion getestet.
Es ist ja ein Radsystem von konsequentes Tragen eines chirurgischen Mund-Nasen-Schutzes, dann eben die Abstandsregel und die Testungen und dann eben noch zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt die HEPA-Filter in den besonders sensiblen Bereichen, wo wir eben eine hohe Infizierungsrate gehabt haben. Und bisher sieht es ja so aus, als wenn die Maßnahmen gut greifen.
Für eine Studie, die die Kreisverwaltung Gütersloh angeregt hat, werden derzeit die Erbgutsequenzen der Viren aus den positiven Tests untersucht. Damit soll der exakte Verlauf des Ausbruchs rekonstruiert werden.
Vor allem, um für die Zukunft zu lernen. Wie gestalte ich Betriebe pandemiefest? Wir haben ja nicht nur die großen Schlachthöfe, sondern wir haben viele andere Firmen, die auch im Kühlbereich arbeiten, die auch mit Werkvertragsarbeitnehmern arbeiten. Und das ist ja das Allerwichtigste, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Das wird ja auch bundesweit mittlerweile diskutiert, um unsere Schulen, unsere Kitas und die anderen Einrichtungen einigermaßen sicher durch den Winter zu bringen.
Was wurde aus den Corona-Infizierten bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück? Magdalena Schmude brachte uns auf den aktuellen Stand. Wenn Architekten große Räume mit freitragenden Decken planen, dann setzen sie dabei praktisch immer auf den Werkstoff Stahlbeton. Ein Bauingenieur aus Österreich dachte sich vor einigen Jahren allerdings, das müsste doch auch mit Holzbauteilen gehen, wenn man sie nur clever verbindet. Spider Connector, so nannte er ein eigens entwickeltes Verbindungsstück für Holzdecken, und Bernd Schlupek hat nachgefragt, was aus seiner tollen Idee geworden ist.
Roland Maderebner hat nichts gegen Stahl oder Beton. Jahrelang hat der Bauingenieur von der Universität Innsbruck bei Tunnelbauprojekten gearbeitet und diese Werkstoffe als selbstständiger Baumeister in seiner Firma eingesetzt. Allerdings hat sich der heute 39-Jährige immer mal wieder gefragt, geht das nicht auch mit Holz? Das war der Impuls für ein neues Holzverbindungssystem.
Auf den Namen sind wir gekommen, weil das Ding wie eine Spinne aussieht. Wir haben hier insgesamt 6 Arme und wir haben dann noch einen sogenannten Stützenkopf und einen Stützenfuß. Das bedeutet, wir haben dann im Endeffekt 8 Extremitäten und deswegen heißt diese Geschichte Spider Connector.
Der Spider Connector besteht aus Stahl und ist vor allem als Verstärkungsmaßnahme für Konstruktionen in Brettsperrholzbauweise gedacht. Das sind Platten aus mehreren rechtwinklig miteinander verleimten Holzschichten, die im Holzbau heute etwa für flache Decken eingesetzt werden. Üblicherweise ruhen die Deckenplatten auf Trägerbalken und Stützwänden im Abstand von 6 Metern. Nun reichen Stützen an 2 Punkten, um Decken freitragend bis zu 7 Meter weit zu spannen.
Mit dem Spider-Connector wird es jetzt möglich, Wände durch Stützen zu ersetzen, beziehungsweise Unterzüge, Balken zu eliminieren.
Für Architekten bedeutet das, sie können Räume flexibler gestalten. Und die Bauherren sparen Kosten, weil Trägerkonstruktionen wegfallen. Der Clou ist aber: Flachdecken aus Holz können nun punktgestützt so weit gespannt werden, wie bisher nur Decken aus Stahlbeton. Vom ersten Entwurf bis zur Marktreife des Systems habe es 10 Jahre gedauert, sagt Roland Maderebner, der inzwischen am Institut für Holzbau der Universität Innsbruck arbeitet.
Ich habe dann einmal schrittweise meinen damaligen Arbeitskollegen dies präsentiert. Einige waren sofort Feuer und Flamme, es hat aber auch viele Gegenstimmen gegeben, die irgendwie dahingehend lauteten: Roland, du hast zu viel betoniert. Du denkst zu sehr wie ein Betonbauer, Holzbau funktioniert anders. Und ich habe dann begonnen, mit wenigen Mitteln und auch mit vielen Eigenmitteln die ersten Prototypen zu bauen und habe dann die Möglichkeit auch bekommen, das ist das Schöne an einer Universität, diese Idee auch tatsächlich einmal auszuprobieren. Bedeutet prüfen im Labor.
Danach war dem Bauingenieur klar, seine Idee funktioniert. Er schrieb einen Antrag an die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft und bekam eine Zusage für 320.000 Euro über 3 Jahre.
Ich habe dann eigentlich die 4 größeren Brettsperrholzhersteller mit ins Boot holen können. Ich bin da wieder Türklinken putzen gewesen, habe denen das Ding vorgestellt, die waren sofort Feuer und Flamme. Und ich habe dann doch in Summe waren es 75 Kubikmeter Brettsperrholz bekommen. Das ist ein ordentliches Einfamilienhaus, was du damit bauen kannst. Damit haben wir dann die ganzen Versuche durchführen können.
2013 konnten die Experimente im Labor beginnen. Durchstandsversuche, um zu sehen, welche Kräfte auf den Spider-Connector wirken und wie sich die Lasten im Holz verteilen. Der Bauingenieur war damals 33 und beeindruckt, wie belastbar sein System in der Praxis war.
Das Sprichwort bei uns Bauingenieuren ist aber auch folgendes: Die Rechnung, das ist die Kür. Das Experiment, das ist die Pflicht. Mein Rechenmodell ist immer davon ausgegangen, dass wir eine definitive Erhöhung der Belastbarkeit von diesem beanspruchten Knotenpunkt von doch bis zu 40-50% bringen wird. Das Experiment hat dann schlussendlich eine Steigerung von plus 300% gebracht.
Konkret heißt das, mit dem Spinnenverbinder kann in Gebäuden eine senkrechte Last von bis zu 500 Tonnen in den Boden geleitet werden. Ein Novum im Holzbau. Damit waren dann auch die letzten Kritiker überzeugt. Die Entwicklung bis zur Marktreife dauerte dann noch einmal 2 Jahre. Zeit, in der Roland Maderebner einen Großfeldversuch zum Schwingungsverhalten durchführte, Patentanträge schrieb und weiter tüftelte. Denn um Holzdecken mit mehreren Metern Spannweite zu konstruieren, müssen die Brettsperrholzplatten, die nicht unmittelbar auf den Stützen aufliegen, an den Plattenkanten Stoß an Stoß fest mit den anderen verbunden werden.
Das Ziel war für mich auch immer, ich möchte nicht auf der Unterseite eine Applikation anbringen und auch nicht auf der Oberseite. Ansonsten erfülle ich nicht mehr die Thematik einer sogenannten Flachdecke. Blick zu den Materialtechnologen. Die haben zu dieser Zeit mit Polymerbeton herumgespielt.
Nach einigem Ausprobieren war die Lösung gefunden. In die zu verbindenden Platten wird von oben eine Nut gefräst, die dann mit Polymerbeton ausgegossen wird. Im vergangenen Jahr wurde das europäische Patent für den Spider-Connector erteilt. Das Produkt wird heute vom österreichischen Verbinderhersteller Roto Blas in Lizenz vertrieben. Ein erstes größeres Gewerbegebäude in Tirol wird mit der Spinne gerade gebaut. Weitere in Deutschland, der Schweiz und Norwegen sind bereits in Planung.
Ja, das klingt doch mal nach einer Erfolgsgeschichte. Bernd Schlupek über den Spider-Connector für freitragende Holzdecken. In Gesellschaften, in denen Ressourcen großzügig zwischen den Generationen geteilt werden, da leben die Menschen im Durchschnitt länger als anderswo. So das Ergebnis einer globalen Analyse, für die Forscher in 34 Ländern untersucht haben, wie staatliche und private Transferleistungen die Lebenserwartung beeinflussen. Der Demografieforscher Dr. Tobias Vogt von der Universität Groningen war federführend dabei. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wirkt Teilen lebensverlängernd?
Wenn wir die Ergebnisse unserer Studie nehmen, könnte man das schon durchaus schließen, denn wir schauen auf die Beziehung zwischen der Generosität, mit der eine Gesellschaft Ressourcen untereinander teilt, und wie sich diese Generosität auf die Lebenserwartung bezieht. Und was wir dort sehen, ist, dass wir über verschiedene Kontinente und Länder hinweg einen linearen Anstieg der Lebenserwartung sehen, und zwar dann, wenn sich das Teilen von Ressourcen in einer Gesellschaft erhöht.
Generosität, das würde man landläufig mit Großzügigkeit übersetzen. Sie haben sich jetzt ein Bild über die Lage in 34 Ländern auf 6 Kontinenten gemacht. Welche Arten von Vermögenstransfers zwischen den Generationen haben Sie berücksichtigt?
Das ist ein relativ umfangreiches Maß. Also wir setzen quasi alle Transfers, die über den Lebensverlauf zwischen verschiedenen Generationen geleistet werden, in Beziehung zu dem durchschnittlichen Lebenseinkommen einer Gesellschaft. Die Transfers, die geleistet werden, können zum Beispiel öffentlicher Natur sein. Das wären zum Beispiel Bildungsausgaben oder Ausgaben für Gesundheit, für Rente. Es kann aber auch Ausgaben für öffentliche Sicherheit beispielsweise beinhalten oder auch für Infrastrukturmaßnahmen. Aber es bezieht sich nicht nur auf öffentliche Ausgaben, sondern auch auf Ressourcen, die in Familien geteilt werden. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt sicherlich Länder im globalen Süden wie Senegal, die wir auch in unserer Studie haben, die beispielsweise recht wenig über öffentliche Kanäle verteilen, sondern hauptsächlich über Familien. Also wir berücksichtigen diesen ganzen Komplex von Transfers, die geleistet werden, um anderen Menschen in der Gesellschaft zu helfen, ihre Bedürfnisse zu decken. Wenn wir in eine Familie schauen, könnte es durchaus Transferleistungen in Form von Geld sein. Es kann aber auch sein, dass man beispielsweise jemand ein Grundstück kauft oder dass man die Bildung für jemanden finanziert oder dass Eltern ganz simpel gesprochen die Nahrung, die Kleidung für Kinder, Babys kaufen beispielsweise. Die sind auch in diesen privaten Transferleistungen mit berücksichtigt.
Sie haben herausgefunden in Ihrer Studie, das Ausmaß an Umverteilung von Geld und materiellen Gütern innerhalb verschiedener Generationen einer Gesellschaft korreliert linear mit der Lebenserwartung. Wie ausgeprägt ist dieser lebensverlängernde Effekt? Kann man das quantifizieren?
Wir haben es durchaus gemacht. Also wir haben geschaut, wie sehr diese Großzügigkeit die Varianz in der Lebenserwartung zwischen diesen 34 Ländern erklärt. Und es zeigt sich, dass es durchaus einen relativ starken Effekt gibt, und zwar, dass mit 10% Zunahme der Großzügigkeitsverteilung die Lebenserwartung um 15% steigt. Also es ist ein relativ starker Effekt. Wir haben es auch kontrolliert, ob nicht dieser Effekt etwa damit zusammenhängt, dass verschiedene Länder eine höhere Wirtschaftsleistung haben oder dass in verschiedenen Ländern die Einkommensungleichheit höher ist. Und obwohl wir diese Störfaktoren mit berücksichtigen, zeigt sich, dass dieser Effekt stark bleibt und auch signifikant.
Wie ist denn dieser lebensverlängernde Effekt ganz konkret zu erklären?
Das ist eine gute Frage. Zum einen ist natürlich, wenn man an öffentliche Ausgaben denkt, beispielsweise für Gesundheit, ist der Effekt relativ deutlich. Denn mit höheren Ausgaben für verschiedene Behandlungen kann man natürlich darauf schließen, dass die Lebenserwartung steigt. Zum anderen natürlich, wenn man an die Deckung von Grundbedürfnissen nach der Geburt denkt, zum Beispiel über Nahrung, Kleidung, Wohnung, diese Transfers, die Grundbedürfnisse decken, dann ist dieser Effekt auch klar. Was wir auch trotzdem noch denken, was hinzukommt, was wir aber in unserer Studie nicht quantifizieren konnten, wir denken, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch in Gesellschaften, wo mehr geteilt wird, größer ist. Und dieser Effekt indirekt quasi auf die Lebensqualität und somit dann auch auf die Lebenserwartung sich auswirkt.
Also soziale Kohäsion, die gedeiht dort, wo sich alle um alle kümmern. Das ist auch ein Faktor, den Sie aber nicht so direkt belegen konnten, aber eine plausible Annahme.
Genau, das nehmen wir an. Das zeigt sich auch in anderen Studien. Aber wir können beispielsweise Transfertypen wie Zeittransfers gar nicht berücksichtigen, die genauere Auskunft darüber geben könnten, wie sehr Menschen Zeit miteinander verbringen oder wie sehr sich Menschen miteinander kümmern. Wir können hier lediglich monetäre Transfers berücksichtigen und leider keine Zeittransfers.
Transfer Generosity, also Verteilungsgroßzügigkeit, das ist sozusagen der Parameter, den Sie sich angeschaut haben. Welche Länder finden sich da am oberen bzw. unteren Ende dieser Umverteilungsskala und wo steht Deutschland da?
Die Länder, die am wenigsten verteilen, zumindest mit den Daten, die wir berücksichtigen können, sind in Afrika und Asien. Also die am wenigsten verteilen sind Senegal oder Südafrika, aber auch Kambodscha, Philippinen. Und am oberen Ende sind europäische und ostasiatische Länder. Das Land, das am meisten verteilt, ist Taiwan, gefolgt von Italien. Und dann sind relativ viele Länder in Europa wie Schweden, Frankreich, Deutschland, ist auch relativ weit oben mit dabei, aber auch Japan.
Das deckt sich tatsächlich mit dem, was man weiß über die Länder mit den höchsten durchschnittlichen Lebenserwartungen seiner Bürger.
Genau, ja, das ist genau das, was wir herausfinden, dass eben die Länder wie Taiwan, Japan mit der höchsten Lebenserwartung weltweit oder auch Italien innerhalb Europas, dass die auch die Länder sind, die die höchste Generosität im Verteilen von Ressourcen haben.
Ich habe mich beim Lesen Ihrer Studie anfangs gefragt, was ist da wirklich neu und überraschend dran? Weil vieles von dem wissen wir ja schon. Also deswegen zahlen Großeltern regelmäßig aufs Sparbuch ihre Enkel ein. Deshalb haben wir Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pensionsfonds eingeführt. Alles mit dem Ziel, Ressourcen umzuverteilen zwischen den Generationen in der Gesellschaft. Welche Ergebnisse Ihrer Analyse haben Sie wirklich überrascht?
Mich hat überrascht, weil es gibt in der Tat viele Studien auf Individualebene, also man beispielsweise schaut, ob ein gewisses Ausgabenprogramm für benachteiligte Bevölkerungsgruppen einen gewissen Effekt hat in Gesundheit, beispielsweise Einkommensunterstützung oder Gesundheitsausgaben für gewisse Bevölkerungsgruppen. Was es bisher in dem Maße nicht gab, ist eine Makro-Level-Studie, die Bevölkerung über verschiedene Länder vergleicht und dort das Maß für eine Bevölkerung quantifiziert, wie generös sie ist. Und im Prinzip ist diese Studie ein Ergebnis von langen Diskussionen über verschiedene Jahre und begann mit der Überlegung, ob man überhaupt so ein Muster erkennt, zwischen der Generosität, Ressourcen zu verteilen und der Lebenserwartung. Und uns hat überrascht, dass es tatsächlich so ist, also dass man tatsächlich so einen starken Zusammenhang findet.
Welche Folgerungen sollte die Politik aus Ihrer Analyse ziehen?
Zum einen vielleicht nicht mehr umverteilen, weil wir haben nicht unbedingt den Griff von Effizienz und Umverteilung hier berücksichtigt. Also jetzt könnte ich sagen, jeder Euro, der mehr umverteilt wird, bringt so und so viele Jahre mehr Lebenserwartung. Aber es zeigt sich allgemein, dass wenn man umverteilt, dass das positiv für die Lebenserwartung ist. Also man sollte das sicherlich nicht zurückfahren. Aber wir können jetzt nicht dazu raten, mehr und mehr umzuverteilen.
Die Binsenweisheit, dass Menschen, die bereitwillig mit anderen teilen, immer auch was zurückbekommen, die stimmt auf gesellschaftlicher Ebene also wirklich. Und die Belohnung sind geschenkte Lebensjahre. Soweit das Gespräch mit dem Demografieexperten Tobias Vogt, der an der Uni Groningen forscht. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang hat sie mit ins Studio gebracht.
Wesenszüge wie Egoismus, Dominanz oder Skrupellosigkeit sind zwar für viele Manager typisch, jedoch war bislang unklar, ob diese Verhaltensweisen tatsächlich karriereförderlich sind. Um das zu untersuchen, hat ein Team der Universität von Kalifornien in Berkeley den Persönlichkeitstyp von knapp 700 Studienabgängern mehrerer US-Universitäten über standardisierte Tests analysiert. Ob skrupelloses oder manipulatives Verhalten beruflichen Erfolg gebracht hat, haben die Forschenden bei den Probanden 10 bis 14 Jahre später erfragt. Das Ergebnis? Zwar profitieren Menschen mit skrupellosen Eigenschaften von ihrem Durchsetzungsvermögen, weisen aber meist zu wenig Verbündete und Unterstützer auf, heißt es im Fachblatt PNAS.
Das Paul-Ehrlich-Institut rechnet in der kommenden Grippesaison mit einer erhöhten Nachfrage nach Impfstoff.
In der vergangenen Saison seien 21,2 Millionen Dosen Grippeimpfungen freigegeben worden. Wegen der Corona-Pandemie werde die Nachfrage nach Grippeimpfungen nun steigen, sodass vermutlich rund 25 Millionen Dosen freigegeben werden, teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit. Das Institut hatte Ende Juli mit der diesjährigen Chargenprüfung von Influenza-Impfstoffen begonnen. Bislang seien 13,6 Millionen Dosen für den deutschen Markt freigegeben.
Ein Pflanzenparasit greift nicht nur Nährstoffe ab,
sondern auch bestimmte Botenstoffe seiner Wirtspflanze. Das hat ein chinesisch-deutsches Botanikerteam bei dem Teufelszwirren untersucht. Demnach fängt der wurzel- und blattlose Vollschmarotzer die Blühsignale seiner Wirtspflanze ab, um seinen eigenen Blühmechanismus zu aktivieren, notieren die Forschenden in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften. Die mit der jeweiligen Wirtspflanze synchronisierte Blüte sorgt demnach dafür, dass der Parasit unter optimalen Bedingungen blühen, Samen bilden und sich fortpflanzen kann.
Kinder erkranken wegen einer Grippeimpfung nicht öfter an Autismus.
Ein Team des Karolinska-Instituts in Stockholm ist der Frage nachgegangen, ob Kinder von Müttern, die sich während der Schwangerschaft gegen das Schweinegrippevirus H1N1 haben impfen lassen, später häufiger Autismus-Spektrum-Störungen zeigen als Kinder von Frauen, die nicht gegen die Grippe vacciniert wurden. Wie die Forschenden in den Annals of Internal Medicine schreiben, haben sie das schwedische Geburts- und Impfregister auf Kinder untersucht, die zwischen Herbst 2009 und 2010 geboren wurden. Rund 40.000 Kinder der Studie waren demnach im Mutterleib dem Impfstoff ausgesetzt, mehr als 29.000 hingegen nicht. Die Analyse ergab, dass es 6 bis 7 Jahre später fast gleich viele Kinder mit Autismus gab. 1,0% bei jenen, die mit dem H1N1-Impfstoff ausgesetzt waren und 1,1% der Kinder der zweiten Gruppe.
In gut einer Stunde rast ein Asteroid an der Erde vorbei.
Um 18.12 Uhr wird ein 22 bis 49 Meter großer Asteroid an der Erde vorbeifliegen, und zwar voraussichtlich in nur rund 120.000 Kilometern Entfernung, was etwa einem Drittel der mittleren Monddistanz entspricht. Zwar gäbe es noch Unsicherheiten, weil Asteroiden auf ihrem Flug durch die Schwerkraft von Planeten und Monden abgelenkt werden können, aber der Asteroid werde definitiv gefahrlos an der Erde vorbeifliegen, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit.
Die Gletscherschmelze lässt den Meeresspiegel rasant steigen.
Seitdem Gletscher in den 1990er Jahren erstmals per Satellit überwacht wurden, hat das Schmelzen der Eisbestände in der Antarktis den globalen Meeresspiegel um 7,2 mm erhöht, während Grönland 10,6 mm dazu beigetragen hat. Zusammengerechnet haben die Eisschilde den Weltmeeresspiegel in dieser Zeit um 1,8 cm erhöht, heißt es in einer Studie des internationalen Forschungsteams im Fachblatt Nature Climate Change.
Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
Sternzeit. 1. September. Chefposten bei der ESA zu besetzen. Gestern endete die Bewerbungsfrist für das Amt des Generaldirektors der Europäischen Weltraumorganisation. Voraussetzung für den Job sind Führungserfahrung in Politik, Industrie, Wissenschaft oder Verwaltung, ein Bezug zum Weltraum und die Staatsbürgerschaft eines der 22 ESA-Mitgliedstaaten. Seit 2015 steht der deutsche Bauingenieur Jan Werner an der Spitze der ESA, doch sein Vertrag wird nicht verlängert. Trotz der demonstrativen Unterstützung vieler ESA-Staaten hatte Jan Werner den Rückhalt Deutschlands verloren. Als er im Februar in einem verunglückten Statement den Eindruck erweckte, keine Verlängerung anzustreben, äußerte Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, nur kühl seinen Respekt. Ein Wort des Dankes für die geleistete Arbeit oder des Bedauerns über den Abschied Jan Werners war in der Stellungnahme nicht zu lesen. Gegen den Widerstand seines Heimatlandes kann kein ESA-Chef bestehen. Sachliche Gründe für die Beendigung der Arbeit Werners sind nicht zu erkennen. Man mag den oft etwas unkonventionellen Führungsstil kritisieren oder dass er sich nie völlig auf eine so komplexe Behörde wie die ESA eingestellt hat, aber in der Sache hat er exzellent gearbeitet. Bei der letzten Sitzung des Ministerrats war die ESA so erfolgreich wie nie zuvor und bekam von Europas Raumfahrtministern genau die beantragten gut 12 Milliarden Euro bewilligt. Wer immer im Juli nächsten Jahres die Nachfolge Jan Werners antritt, muss sich an diesem Erfolg messen lassen.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Wie reagiert die Kreuzfahrtbranche eigentlich auf die Corona-Pandemie? Antworten gibt's in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.